Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Es geht in der vierteiligen Predigtreihe, in der wir uns befinden, um Gemeinschaft, um ein Miteinander. Wir sind gemeinschaftlich verbunden. Wir sind miteinander unterwegs. Und es geht um Nachfolge, Nachfolge Jesu. Weil das macht Christenleben aus. Menschen, die an Jesus Christus glauben, die folgen Jesus nach. Die hören auf das, was er sagt. Die fragen, was willst du für mein Leben? Und die sind auch bereit, auch wenn manchmal Zähneknirschen dabei ist, das umzusetzen und das zu leben, was Gott ihnen zeigt. Wir sind nicht allein für uns unterwegs. Wir haben einen gemeinsamen christlichen Glauben, so wie wir es im Glaubensbekenntnis miteinander eben gesprochen und bekannt haben. Und wir haben auch einen gemeinsamen Missionsauftrag zum Beispiel. Geht hin in alle Welt und erzählt den Menschen diese gute Botschaft von Jesus. Darum ist unsere Nachfolge immer gemeinsame Nachfolge. Nicht einsame Nachfolge, sondern gemeinsame Nachfolge. Erinnern wir uns, in der ersten Predigt hatten wir den Schwerpunkt auf Gemeinschaft in Gebet und Lobpreis. In der zweiten Predigt ging es um interkulturelle Gemeinschaft. Und in der Predigt vergangene Woche hatten wir das Thema Gemeinschaft im Abendmahl. Und heute die vierte Predigt zum Thema Gemeinschaft in Ewigkeit. Gemeinschaft in Ewigkeit. Es geht um die Ewigkeit Gottes. Es geht um das Danach. Es geht um das Danach. Was folgt eigentlich in deinem Leben? Was folgt für dich, wenn du deinen letzten Atemzug gemacht hast? Was kommt dann auf dich zu? Was wartet auf dich? Gibt es ein Leben nach dem Tod für dich? Gibt es ein Danach für dich? Und wenn es ein Danach gibt für dich und für mich, sind wir dann allein? Irgendwo im Niemandsland? Lost in space? Verloren? Oder sind wir da in einer Gemeinschaft mit anderen zusammen an unserer Seite? Wisst ihr, Tod und Ewigkeit sind krasse Gegensätze. Tod und Ewigkeit passen nicht zusammen. Wer tot ist, der lebt nicht. Auch in Ewigkeit nicht. Wer tot ist, ist tot. Schluss, aus. Hier zeigt sich auch der Wirrwarr um den Namen dieses Sonntags. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Was denn nun, tot oder ewig? Ist das ein Sonntag für tot oder ist das ein Sonntag für ewig? Ich meine, irgendwie muss man sich schon entscheiden. Auch im Sprachgebrauch. Welchen Schwerpunkt geben wir diesem Tag, der seit der Reformationszeit im Kirchenjahr immer mehr Bedeutung gewonnen hat? Und ich finde auch zu Recht Bedeutung gewonnen hat. Ich werde nicht müde, diesen Sonntag immer wieder Ewigkeitssonntag zu nennen. Und da, wo auch im kirchlichen Kontext Menschen vom toten Sonntag reden und ich habe die Möglichkeit, dann grätsche ich da meistens auch rein und sage Ewigkeitssonntag. Ewigkeitssonntag. Ich werde nicht müde, weil es kommt doch auf die Perspektive an, die wir haben, oder? Tod oder ewig? Aus und vorbei oder weiter? Das ist doch entscheidend, oder nicht? Die Lebensperspektive, die ich habe, entscheidet darüber, wie ich lebe. Meine Lebensweise wird geprägt von meiner Lebensperspektive. Hast du keine Lebensperspektive, die weitergeht, dann ist die Grenze des Lebens auf dieser Erde dein Aus und dein Vorbei. Und als ich so darüber nachdachte, da fiel mir das Fernglas ein, was ich dann so aus meinem Keller herausholte. Ihr kennt so ein klassisches Fernglas. Ich habe extra so ein altes genommen. Ich habe auch ein ganz modernes. Aber das sieht ja nicht mehr aus wie ein Fernglas, ne? Das ist noch so ein richtig schönes altes Fernglas. Kennt ihr das noch? Hier noch so ein Ledergurt, ne? Aha. Ist schon wirklich Jahrzehnte alt. Und wenn man da so durchguckt, ey, das ist schon krass, ne? Ah, du bist auch da. Cool. Ganz da hinten. Warte, ich stell dich mal scharf. Boah, bist du scharf. Jo, ich sehe dich, jetzt sehe ich dich. Also so ein Fernglas ist doch super, ne? Man kann richtig weit gucken. Und jetzt habe ich mir so gedacht, wenn wirklich mit dem Tod alles aus ist, dann ist das nicht dieser Blick so in die Weite rein, so in die Ewigkeit, sondern dann ist das so, wie wenn ich gucke und dann mache ich einfach mal so, ne? Und dann ist nur noch Nebel da. So alles, ich sehe überhaupt nicht mehr scharf. Es ist nur noch alles irgendwie grau, aus und vorbei. Die Perspektive ist weg. Dabei entscheidet doch die Perspektive darüber, wie ich lebe und wie ich unterwegs bin. Für die einen ist der Tod das Ende. Und dann, wenn man diese Perspektive hat, dass mit dem Tod alles aus ist, dann gibt es auch nichts mehr zu hoffen, was darüber hinausgeht. Dann ist vorbei. Und ich muss versuchen, alles in diese Lebenszeit hineinzupacken, was ich unter Leben verstehe, und möglichst erfolgreich leben, was auch immer das im Konkreten und im Einzelnen für jeden von uns heißen möge. Reich, erfolgreich, auf Beziehungsebene irgendwie gut aufgestellt, möglichst gesund. Ich weiß nicht, wie auch immer. Der Gründervater der USA, Benjamin Franklin, dem schreibt man diesen Ausspruch zu. In der Welt gibt es nichts Sichereres als den Tod und die Steuern. Da habe ich dann nochmal so gedacht, ja, okay. Also der ist ja 1790 gestorben, das ist schon ziemlich lange her, 240 Jahre her, hat sich nicht viel verändert, ne? Der Tod ist sicher und dass wir Steuern zahlen müssen, ist sicher. Oder irgendwelche Erhöhungen der Krankenkassenbeisätze oder was auch immer. Also so könnte das Lebensziel lauten, den Tod möglichst weit hinaus zu zögern. Und ich mache ja so ein bisschen auch Beratung und Coaching und so, das nennt man ja Longevity. Das ist ja so richtig so ein Zweig mittlerweile. Wie kann ich meinem Leben noch etwas hinzufügen? Wie kann ich meine Lebenszeit noch etwas verlängern? Das ist in der Tat auch durchaus möglich. Das funktioniert, aber es hat natürlich auch ein Ende, so wie Gott es will, ohnehin. Aber es hat auch ein Ende. Aber ich versuche, alles hineinzupacken, um möglichst viel herauszuholen. Wenn dann wirklich Schluss ist, dann muss es doch was gebracht haben. Dann muss es doch sich gut angefühlt haben. Für andere geht der Blick weiter. Weiter über das Ableben hier auf Erden hinaus. Sie haben eine Perspektive für das Danach, ein Leben danach. Und sie sagen, das Sterben ist nur wie ein Wechsel von dem Leben hier auf Erden hin in die ewige Herrlichkeit Gottes. Wie ein Schritt über eine Türschwelle zu etwas ganz Neuem. Diese Menschen gibt es auch. Und ich denke mal, einige von denen sitzen hier bei uns. Und sie sprechen davon, sie sagen, das Beste kommt noch. Aber das ist die Frage des Glaubens, das ist die Frage der Perspektive. Das Beste kommt noch. Kannst du das auch sagen? Ich meine nicht nur so theoretisch, so von irgendwelchen Dogmen her gesehen oder von irgendwelchen kirchlichen Sprachweisen her, sondern kannst du das von deinem Herzen für dich persönlich sagen, wenn du an dein Ende denkst? Das Beste kommt noch. Oder wie der Pfarrer und Philosoph Johann Caspar Lafater einmal sagte, der ist 1801, kurz nach Benjamin Franklin verstorben, in Zürich. Der hat einmal gesagt, wer das Beste will, muss das Bitterste kosten. Wer das Beste will, der muss das Bitterste kosten. Ich verstehe das so, dass das Leben manchmal recht hart sein kann. So wie Trauern und Abschied nehmen hart ist. Und wenn man so dabei ist, wenn ein Mensch stirbt, vielleicht hast du das erlebt, ein Familienmitglied, und das zerreißt einem das Herz. Es entzieht einem den Boden unter den Füßen. Es ist furchtbar, es ist nicht schön. Tod und Leben passen nicht zusammen. Wir wollen leben. Und das Sterben und der Tod machen so viel kaputt. und sprechen so eine ganz andere Sprache. Wie kommt man zu solch einer Hoffnung, dass noch etwas Gutes, etwas Besseres auf mich wartet? Wie kommt man dahin, dass ein Mensch das so sagen kann, dass einem auch der Tod das nicht nehmen kann, sondern dass der Tod nur die Schwelle hin zu etwas anderem ist? Ich meine, es geht allein dadurch, dass wir auf den hören, der die Worte des Lebens spricht. Dass wir auf den hören, der Worte des Lebens für uns hat. Das ist der, der in deine Trauer hineinsprechen kann, was ich nicht kann, was ein Mensch nicht kann, aber Gott kann das. Der Schöpfer des Lebens, der Erhalter des Lebens, ja auch der Begrenzer des Lebens, der die Schlüssel des Himmels und der Hölle in seiner Hand hält. Jesus Christus, der kann ein Wort des Lebens zu dir sprechen. Ich glaube an das ewige Leben. Warum? Weil Gott es zusagt. Ich glaube daran, dass das Beste noch kommt, weil Gott es sagt. Den Himmel, der auf uns wartet, den können wir uns ja nicht einbilden. Das ist nicht Psychologie, das ist nicht Wunschdenken. Darauf zu hoffen, wäre eine Täuschung. Das wäre doch Einbildung, das wäre doch eine Lüge, wenn ich es nur mutmaße. Aber wenn ich den an meiner Seite habe, den ich erlebe, den Erlöser, den Heiland, den Retter, auf den wir warten, wenn wir Advent feiern und auf Weihnachten zugehen, der gekommen ist, um uns zu erlösen, dann ist das doch was ganz anderes. Dann ist da doch einer, der die Macht hat, das zu sprechen. Hören wir einmal auf einen Abschnitt aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 3 und 4. Steht ruhig auf zu dieser Lesung. Da bekommt der Seher, der Jünger Johannes, im hohen Alter diese Offenbarung geschenkt, also diesen Blick hinter den Vorhang geschenkt, und Gott zeigt ihm, was kommt. Und dann heißt es, ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, lieber Herr, und so lege du dieses hoffnungsbringende Wort in unsere Herzen hinein. Lass es aufgehen und Frucht bringen. Amen. Ja, nehmt wieder Platz. Wow. Was für ein Wort. Also ich meine, das kann man ja fast nicht glauben, wenn man das so liest. Das ist eine Offenbarung. Das ist eben der Blick hinterm Vorhang. Wer hat das schon drauf? Ich meine, da kannst du Ferngläser nehmen, wie du willst. Also irgendwo ist da immer noch eine Begrenzung. Ja, wir schaffen es nicht, so weit zu gucken mit unseren Ferngläsern. Aber diese Perspektive, die Gott uns hier auftut durch seine Offenbarung, ist gewaltig. Gott hat uns geschaffen auf Gemeinschaft hin. Wir sind nicht für uns alleine geschaffen. Also all den Griesgramen und Einsiedlern und Zurückgezogenen will ich das einfach mal sagen. Allein gehst du ein, das ist nicht gut auf Dauer. Das macht sowieso krank. Ich weiß, miteinander ist auch schwer. Und mancher denkt auch, ja, ich schaff das nicht, geh auch ein. Es ist herausfordernd und es ja so. Ja, genau. Aber allein, wir sind nicht bestimmt dafür, allein zu leben. Wir sind nicht bestimmt, allein zu bleiben, sogar für die Ewigkeit nicht. Wir sind geschaffen auf Gemeinschaft hin, miteinander. Wenn wir jetzt mal an Partnerschaft denken, an Familie denken, wenn wir an Gemeinde denken, an Freundeskreis denken, an ich weiß nicht, auf Gemeinschaft hin. Und wir sind auch auf Gemeinschaft mit Gott hin angelegt. Er hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Wir sind auf Beziehung zu ihm hin angelegt. Manche Menschen leben mit Hoffnung danach, die glauben, es gibt ein Danach, wie ist das bei dir? Und was sind so deine Gedanken, wenn du an das Danach denkst? Schauen wir auf Jesus, auf den wir ja warten. Advent, nächste Woche, der erste Advent. Jesu Tod am Kreuz, von Golgatha zur Vergebung unserer Schuld. Seine Auferstehung von den Toten am dritten Tag. Das sind alles entscheidende Heilstatsachen. Das ist der Grund dafür, dass wir Hoffnung haben. Jesus macht den Weg frei hin zu Gott. Und weil er den Weg frei macht hin zu Gott, haben wir Hoffnung auf Gemeinschaft mit Gott. Hier auf Erden schon, ja. Aber das ist nur der Anfang. Gemeinschaft mit diesem Gott, wenn unsere Lebensuhr abgelaufen ist und wir diese Schwelle überschreiten, hin zur Ewigkeit. Dann möchte er dastehen, wo wir die Schwelle überschreiten und sagen, du gehörst zu mir. Komm mit in mein Reich. Es gibt immer eine Ewigkeit für jeden. Es gibt auch eine Ewigkeit für Menschen, die gehen über die Schwelle, aber da ist Gott dann nicht. Und dann werden sie ewig ohne Gott sein. Das ist die Alternative. Aber Gott möchte in Jesus Christus uns einladen. Ja, das Sicherste, was kommt, das Sicherste, was wir wissen, ist, wir müssen alle irgendwann einmal über diese Schwelle gehen. Longevity hin oder her, Körner fressen hin oder her. Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die ich auch nehme, hin oder her. Es kommt dieser Zeitpunkt und wir müssen irgendwann einmal uns dieser Wirklichkeit ja stellen, diesem danach, was kommt. Aus und vorbei ist eine Lüge. Es gibt einen danach. Aber was wartet dann auf uns? Solange wir unterwegs sind, leben wir im Glauben. Wir leben im Glauben. Solange wir auf dieser Erde gehen, leben wir im Glauben. Das Schauen kommt erst dann, wenn es soweit ist. Wenn unsere Uhr zum Stillstand kommt, dann zeigt sich die volle Wahrheit. Aus und vorbei, oder? Ein volles Leben in der von Gott geschenkten Herrlichkeit. Für diejenigen, die auf diesem Lebensweg hin, zu diesem Ziel, hin zu diesem Danach mit Jesus unterwegs gewesen sind, die ihm nachgefolgt sind, im Glauben, zusammen, ich sag mal, mit dieser ganzen Herde, die sich Gemeinde nennt, mit Sohne und Sohnetypen. Und wir sind gemeinsam unterwegs. Und nun sagt dieser lebendige Gott, der Herr über Leben und Tod, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Die Hütte Gottes bei den Menschen, da sind also Menschen, da bin ich nicht alleine, da sind noch andere. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Völker wird es sogar geben, viele Völker werden sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Keine Zweifel mehr, ihr Gott. Kein Unglauben mehr, kein Misstrauen mehr, nichts Interreligiöses mehr, ihr Gott. Klare Sprache, klare Zuordnung. Es gibt Gemeinschaft im Leben und es gibt auch Gemeinschaft danach. Und schon hier und heute sind wir miteinander unterwegs und auch mit ihm, mit Jesus, an unserer Seite, durch die Gegenwart seines Heiligen Geistes. Und wenn unsere Zeit abläuft, dann haben wir immer noch Gemeinschaft. Dann haben wir immer noch Gemeinschaft mit denen, die so wie wir das Leben in Jesus Christus festgehalten haben. Bis zum Ende, treu geblieben sind, bis zum Ende. Krone des Lebens, wie es im Sendschreiben der Offenbarung heißt, festgehalten haben, nicht aufgegeben haben, nicht Jesus preisgegeben haben. Und zusammen haben wir die Gemeinschaft mit dem ewigen Herrn, der schon heute, hier und heute, durch seinen Geist uns verbindet und in uns wohnt. Wow, das ist schon ein Hammer. Ich stelle mir das so vor, miteinander die Freuden Gottes zu erleben. Miteinander fröhlich sein, miteinander lachen, miteinander unbeschwert sein, miteinander Gott loben, wirklich loben, ob man singen kann oder nicht, ob man Gitarre spielen kann oder nicht, miteinander Gott loben aus vollem Herzen. Und das klingt gut, das wird gut, weil das Herzensgesang ist. Miteinander gemeinsam zur Erfüllung des Lebens kommen. All das, was hier in diesem Leben ausbleibt, das wird sich dann erfüllen in einem guten Sinne, weil die Fülle für uns bereitsteht. Du bist nicht allein im Himmel. Aber ich sage dir, du bist in guter Gemeinschaft. Nix da toxische Beziehung. Im Himmel nicht. Nix da irgendwie Beziehungen, unter denen wir leiden. Der Seher Johannes bekommt es so gezeigt und so offenbart, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Alle Tränen. Er wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Ende mehr. Ewig. Es wird kein Leid mehr sein. Es wird kein Geschrei mehr sein. Und es wird auch kein Schmerz mehr sein. Hey, kein Schmerz mehr. Du wachst morgens auf und du hast keine Schmerzen. Wow, himmlisch. Du gehst zu Bett und du hast keine Schmerzen. Das ist doch toll. Solange wir noch im Glauben und nicht im Schauen leben, ist das noch anders. Solange wir noch nicht angekommen sind, ist das anders. Da steht alles unter dem Vorbehalt der Vergänglichkeit. Ja, alles, was einen Anfang hat hier auf Erden, wird auch sein Ende finden. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Junge Menschen denken da nicht so dran. Wenn man jung ist, dann denkt man ja, ich denke jetzt mal gerade mal so 15, 16, 17. Dann hat man so mit 50, 60-Jährigen zu tun und sagt, du meine Güte, sind die alt. Und die 60, 70-Jährigen in unserer Gemeinde sagen, ich gehe doch nicht zum Seniorentreffen, mit den Alten will ich nichts zu tun haben. Und wenn du älter wirst, dann stellst du fest, wie die Zeit verrinnt, wie der Sand zwischen den Fingern und wie kurz das Leben doch letztlich gemessen ist. Genau. Alles, was einen Anfang hat, wird sein Ende finden. Wir leben unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit. Es ist alles vorläufig, es ist noch nicht das Ende, es ist noch nicht die Vollkommenheit. Wir erreichen auch nicht den Himmel auf Erden. Ja? Arno Backhaus hat mal gesagt, wer den Himmel auf Erden sucht, der hat in Geografie nicht aufgepasst. Ja. Wir stehen unter dem Vorbehalt der Unvollkommenheit. Es ist nicht vollkommen, es ist nicht perfekt. Wir stehen unter dem Vorbehalt der Begrenztheit. Ja, so ist das. Doch wenn wir das Vergängliche abgelegt haben, wenn dieser Zeitpunkt kommt und wir die Lebensuhr zum Stillstand gebracht haben, Gott hat gesagt, so jetzt ist Schluss, dann wartet die Erfüllung unserer Sehnsucht auf uns. Das Beste kommt noch. Die Erfüllung unserer Sehnsucht auf uns, die wir in ewiger Gemeinschaft mit denen zusammen sein werden, die zur Familie Gottes gehören. Und wisst ihr was, darauf freue ich mich. Denn das ist Gemeinschaft mit Gott pur. Ungestörte Verbindung. Ungeteilte Gemeinschaft. Unverfälschtes, unmittelbares Miteinander. Es ist ein Er mit uns, sagt die Offenbarung, und wir mit ihm. Für immer. Und ich möchte so schließen mit diesem Bild, was wir aus der Bibel her kennen. Jesus gebraucht es. Er sagt, das, was kommt, das ist wie ein großes Hochzeitsfest. Und ich meine, vielleicht gibt es auch Gründe, warum man heiraten muss. Früher musste man das. Also gesellschaftlich bedingt, wenn Kinder unterwegs waren. Oder aus bestimmten, ich sag mal, gesellschaftlichen Gründen gab es das auch. Da wurde man verheiratet. Gibt es ja heute in anderen Kulturen auch. Aber nehmt jetzt einfach mal eine Liebeshochzeit. Nehmt mal eine Hochzeit, wo Mann und Frau sich darauf freuen, den Weg miteinander gehen zu können. Das ist eine Vorfreude, die sie haben. Jesus sagt, ich bin der Bräutigam und ich komme, um meine Braut, die Gemeinde, zu mir zu holen. Und wir feiern ein Fest in Ewigkeit, ein Hochzeitsfest. Ja, da ist aber was los, sage ich euch. Buffet ohne Ende. Aber du wirst nicht zu viel essen, keine Angst. Das ist richtig eine tolle Perspektive. Er, der Bräutigam und wir, die Braut. Fröhlichkeit, Ausgelassenheit, Erfüllung, Feierlichkeit, angekommen sein. Ja, Gott lässt uns hier hinter den Vorhang schauen. Die Gemeinschaft in Ewigkeit ist kein Ort der Tränen, kein Ort der Traurigkeit mehr, kein Ort der Klage und auch, wie wir gehört haben, kein Ort des Schmerzes. Der Tod ist endgültig überwunden. Das hat Jesus getan. Kreuz und Auferstehung. Diese Heilstatsachen. Für uns hat er das getan. Für dich und für mich. Das wirst du voll auskosten können, wenn du mit ihm unterwegs bist, hin zu dieser Schwelle deines Lebens, wo du den Schritt hinein in die Ewigkeit tust. Wenn du ihn tust. Und so bleibt für uns eine Entscheidung. Der Ewigkeitssonntag ist ein Sonntag der Entscheidung. Es ist nicht Wischiwaschi, sondern es ist ein Sonntag der Entscheidung. Mit welchem Ziel vor Augen gehe ich in meine Zukunft? Frag dich das. Welches danach wähle ich? Wähle ich das danach mit Gott oder das danach ohne Gott? Und glaube mir, die Entscheidung, über welche Schwelle du gehst oder was dich erwartet, ist eine Entscheidung, die fällt hier im Leben, solange du sie noch treffen kannst. Jedenfalls, solange du sie treffen kannst, solltest du sie treffen. The gospel train is coming, aber er geht auch wieder. Der Zug fährt weiter. Und du entscheidest, steige ich ein oder steige ich nicht ein? Ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis, dem irischen Schriftsteller und Literaturwissenschaftler. Der sagte, es gibt in der Ewigkeit nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und die, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Was willst du? Was willst du? Mit ihm hier und heute und auch danach? Ich ermutige dich, lass dir von Jesus die Ewigkeit schenken. Lass dir von Jesus die Ewigkeit schenken. Das ist sein Angebot an dich heute. Ich bete. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wir deinem Angebot folgen können. Dass wir Ja sagen können zu dem, was du für uns frei gemacht hast, diesen Schritt hin zum Vater. Hier im Leben schon, dass wir nicht alleine ohne ihn gehen müssen, dass wir die Segnungen und all das Gute jetzt schon haben und erfahren dürfen, was du erwirkt hast. Aber vielmehr noch auch das, was kommt. Das Beste kommt noch, wenn wir den Schritt über diese Schwelle tun und in die Ewigkeit hineingehen und dieses Freudenfest mit dir erleben dürfen, auf ewig. Wenn wir angekommen sein werden, wenn sich alles auch ins Gute gewandelt haben wird, auch das, was wir hier defizitär erleben. Danke, Herr, dass du uns diese Perspektive schenkst und so bereite unsere Herzen vor, dass wir dir vertrauen, dass wir dir nachfolgen, gemeinsam, um dann auch gemeinsam dich zu loben in Ewigkeit und Gemeinschaft in Ewigkeit zu erleben. Schenke du uns das, einem jeden von uns. Und nimm du uns an deine Hand, Herr, wir brauchen dich. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.